Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
11 Uhr und 3 Minuten, Reflexe. Bilder, die von Überwachungskameras in öffentlichen Raum hergestellt werden, sind längst ein Thema der Popkultur. Aber auch Kunstschaffende und Kulturwissenschaftler interessieren sich für das Phänomen. Barbara Basting stellt ein Projekt der Schweizer Künstlergruppe Beatnik und eine Studie des Kulturwissenschaftlers Dietmar Kammerer zum Thema vor.
Wir sind die Stars von CCTV. Dieser Song katapultierte die britische Band Hardfi 2005 auf Platz 1 der britischen Charts. Das Thema des Songs: Jugendliche nutzen die CCTVs, die Closed Circuit TVs, also Überwachungskameras, zur Selbstdarstellung und provozieren so die Sicherheitsleute. In England gibt es besonders viele CCTVs. Aber auch bei uns gehören sie längst zum festen Inventar vieler Städte. Und anders als noch vor 20 Jahren, wo höchstens besonders sensible Gebäude überwacht wurden, finden sie sich heute an jeder Ecke, auf Bahnsteigen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, ebenso wie in Läden oder gar Restaurants. CCTVs und die Bilder, die sie liefern, sind längst Teil der Populärkultur geworden. Literatur, Kunst und Werbung beziehen sich gleichermaßen darauf. So liest der Schriftsteller Ulrich Pelzer seinen vielbeachteten Roman »Teil der Lösung« 2007 im Berliner Sony Center am Potsdamer Platz mit Jugendlichen beginnen, die vor Überwachungskameras herumhampeln. Und die französische Luxusmodefirma Louis Vuitton stattete im Herbst 2008 ihre Schaufenster mit ganzen Batterien von CCTV-Kameras aus, die ihren Kamerablick auf Modeartikel richteten. Schon vor einigen Jahren verwendete die amerikanische Modefirma Kenneth Cole einen entsprechenden Slogan. Sie werden gefilmt. Sind sie auch gut genug dafür angezogen? Kunstschaffende haben die CCTV-Bilder ebenfalls für sich entdeckt. Einiges Aufsehen erregte die österreichische Medienkünstlerin Manu Luksch 2007 mit ihrem Film Faceless, für den sie ausschließlich Aufnahmen von Überwachungskameras verwendete. Auch die Schweizer Medienkunstgruppe Beatnik arbeitet seit kurzem mit CCTVs. Sie veranstaltet CCTV-Trails, eine ganz spezielle Form der Stadtwanderung, und die geht so. Gerade die billigeren Modelle von Überwachungskameras lassen sich leicht hacken, und zwar mit einem simplen Babyphone. Die Signale, die das Babyphone während eines Gangs durch die Straßen beispielsweise von Zürich von den diversen Überwachungskameras empfängt, werden von der Gruppe auf einem kleinen Bildschirm sichtbar gemacht. Domagoj Smoljo von der Künstlergruppe Beatnik schildert den besonderen Reiz dieser Bilder.
Es gibt einen Ort, der ist mir recht wichtig geworden. Das ist an der Löwenstraße. Wenn man da hochläuft, kommt ein Signal rein. Das ist ein Bild, eigentlich ein Still, schon fast so ein künstlerisches Bild von einem Lift, von einer Lifttüre. Und man steht dann auf der Straße unten und hat aber keine Ahnung, wo diese Lifttüre steht, weil die Häuser sind alle 4-5-stöckig neben dir links, rechts, und du hast keine Anhaltspunkte. Du weißt nur, es kommt aus dieser Richtung und es muss hier irgendwo sein. Und das sind so Bilder, die sich irgendwie, die relevant werden für diesen Ort. Für mich jetzt ganz persönlich, wenn ich da vorbeilaufe, dann sehe ich dauernd diese komische Lifttüre, welche irgendwo existieren muss.
Für eine Ausstellung hat Beatnik ein Video mit solchen Überwachungsbildern von der Zürcher Langstraße produziert. Zu sehen sind Straßenszenen, der Blick aus dem Laden auf eine Passantin. Zwischendrin gibt's immer wieder Bildschirmschneien, wie aus der Frühzeit des Fernsehens, wenn die Antenne wieder mal versagt hat. Dann sind Szenen aus einem Restaurant zu sehen, wo die Kamera auf die Kasse mit dem Servierpersonal gerichtet ist. Und überhaupt, Kassen sind besonders oft im Visier der Kameras. Genau dieser spezielle Kamerablick interessiert die Gruppe Beatnik, wie Carmen Weißkopf ausführt.
Wir zeigen eigentlich die Sicht der Kamera. Das ist diese Sicht, die man, oder dieses Bild, das man eben selten zu sehen bekommt. Als Teilnehmer der Stadt, als User dieser Stadt, sieht man zwar, dass man überwacht wird, man sieht die Kamera, aber man kriegt sich ja selber selten zu sehen, wie man halt dann aussieht auf diesem Kameraüberwachungsbild. Und interessant ist auch, dass die Kameras ja meist oben in einer Ecke montiert werden. Das heißt, die Sicht ist immer so von oben nach unten auf die Läden und auf die Leute. Und wir fangen eigentlich diese Bilder ein.
Diese neue Art der Stadtbesichtigung sieht die Künstlergruppe Beatnik in der Tradition der Derive, der abweichenden Wahrnehmungen der Stadt durch die französischen Situationisten in den 50er Jahren. Der Blick hinter die Kulissen ist aber nicht einfach nur eine Piepschau der neuen Art. Es geht auch darum, die Funktionsweisen der neuen Technologien fortzuführen und dies in durchaus aufklärerischer Absicht. Carmen Maiskopf.
Also ich glaube, es geht auch darum, Technologien aufzudecken oder zu zeigen, wie sie funktionieren. Damit wir etwas hacken können, müssen wir ja immer zuerst verstehen, wie das System funktioniert, wie es eigentlich funktioniert. Und dann können wir schauen, wie es auch noch funktionieren könnte oder wie man es auch noch gebrauchen könnte. Und das sind ja so Fragen, die wir uns immer stellen in unseren Arbeiten. Und ich glaube, ja, aufklärerisch, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Moment dieser Derives, dass man da einfach auch mal mitschauen kann und das auch einfach ja, sehen kann. So sich unverhofft plötzlich in einer Überwachungssituation befindet, gleichzeitig aber meistens dann selber immer noch im Bild ist, weil man ja in der Reichweite der Kamera steht.
Die besondere Ästhetik dieser Bilder, aber auch die besondere Erschließung der Stadt durch den Blick hinter ihre Kulissen ist Teil eines Projekts der Sensibilisierung, das die Gruppe Bitnik mit ihren CCTV-Stadtwanderungen verfolgt.
Man muss das selber erleben, wie das dann ist, in einem Innenhof zu stehen und zu denken, hier war ich noch nie, dabei gehe ich jetzt jeden Tag 100 Meter dran vorbei, aber ich habe noch nie diesen Innenhof gesehen und ich sehe den jetzt, weil es hier eine Kamera gibt.
Carmen Weißkopf von der Gruppe Bitnik. Die Gruppe Bitnik hackt die Überwachungskameras und kreiert aus dem so gewonnenen Material Kunstvideos. Die britische Popband Hardfi forderte in ihrem so überaus erfolgreichen Song We Are the Stars of CCTV zum subversiven Spiel mit der Allgegenwart der Überwachungskameras heraus. Und das sind, wie eingangs erwähnt, längst keine Einzelbeispiele mehr für die kreative Aneignung der Bilder der Überwachungskameras. Und so erstaunt es wenig, dass sich inzwischen auch Wissenschaftler für die Überwachungsbilder interessieren. Seit einigen Jahren gibt es die sogenannten Surveillance Studies. Das sind eher soziologisch und kriminologisch ausgerichtete Studien zum Thema. Inzwischen beginnt sich aber auch die Kulturwissenschaft für die CCTV-Bilder zu interessieren. Ich treffe den jungen Berliner Kulturwissenschaftler und Filmkritiker Dietmar Kammerer zum Gespräch. Er hat im vergangenen Herbst eine umfassende Studie mit dem Titel Bilder der Überwachung vorgelegt. Und ich frage ihn zunächst, was macht die Bilder der Überwachung so attraktiv? Warum werden sie in Film, Kunst, Werbung eingesetzt?
Sowohl die Repräsentation von Videoüberwachung, von Überwachungstechnik und von Überwachungsvorgängen, als auch die Bilder selbst, die dadurch produziert werden, also diese körnigen Videobilder, die meist in unscharfer Qualität Vorgänge zeigen, von denen wir nicht genau wissen, was da eigentlich gezeigt wird. Diese Art von Bilder sind heute in der Populärkultur enorm verbreitet. Deswegen, weil sie uns versprechen, einen Blick auf das Reale zu geben, auf die Wirklichkeit. Und zwar genau dadurch, dass sie extrem ungekünstelt sind. Durch den Fortschritt der Computertechnik und andere Aufnahmetechniken sind wir es gewohnt, dass diese Bilder, die uns heute im Fernsehen, in der Werbung oder im Kino präsentiert werden, sehr geschliffen werden, sehr, sehr teuer produziert. Gleichzeitig bringen wir diesen Bildern eine gewisse Skepsis entgegen, weil wir wissen, dass das am Computer retuschiert wird, dass da nachgearbeitet wird, dass die unter Umständen manipuliert werden können. Nicht so bei diesen Videoüberwachungsbildern. Die haben zumindest in ihrer Ästhetik, ihrem Anspruch nach, behaupten diese Bilder, uns die Wirklichkeit so zu zeigen, wie sie ist. Also sozusagen die rohe Wirklichkeit in der rohen Form. Das ist eine Umkehrung im Grunde genommen zu früheren Vorstellungen von Realismus. Früher war ein Bild umso realistischer, je lebensnäher es war, also je mehr es wirklich, wie die Wirklichkeit aussah. Und heute weiß man, dass man genau das nachproduzieren kann, imitieren kann durch Computer. Und dadurch sind diese Videoüberwachungsbilder, die eben Low-Tech sind, die sozusagen Low-Fi im Gegensatz zu Hi-Fi sind, dadurch wirken die so faszinierend, weil die uns eben versprechen, das ist das Wirklichkeit, das ist Reale. In dem konkreten Fall natürlich verbunden mit Sachen wie Gefahr, Spannung, Thriller, es könnte ein Verbrechen geschehen und so weiter.
Jetzt unterscheiden Sie ja in Ihrer Studie Bilder der Überwachung und Überwachungsbilder. Also Überwachungsbilder sind die Bilder, die uns von diesen Kameras geliefert werden. Die Bilder der Überwachung, das ist was ganz anderes. Das sind die kulturellen Vorstellungen, die zirkulieren, die wiederum unser Sehen prägen, konditionieren, die unseren Blick dirigieren. Können Sie vielleicht diese Unterscheidung nochmal genauer ausführen?
Meine Studie ist sozusagen auch aufgebaut so in diese zwei Teile, in die Überwachungsbilder und in die Bilder der Überwachung. Im ersten Teil untersuche ich die empirische Videoüberwachung, wie sie funktioniert, welche Techniken dafür gebraucht werden, welche rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden mussten und welche Organisationsform dahinter steht. Und im zweiten Teil gehe ich dann auf die Bilder der Überwachung ein, eben wie Sie gesagt haben, auf die kulturellen Vorstellungen von Überwachung, wie sie uns in der Werbung, wie sie uns in Kinofilmen, zum Beispiel Staatsfeind Nummer 1 oder The Truman Show und anderen Filmen, wie sie uns im Fernsehen und in der Zeitung entgegenkommen. Und ein Ergebnis meiner Studie war, dass diese Bilder der Überwachung, also die Vorstellung, die wir von Videoüberwachung im Kopf haben, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger sind für das Funktionieren von Videoüberwachung als die reine Technik selbst. Videoüberwachung, es ist was hauptsächlich im Kopf funktioniert. Um das kurz sehr anschaulich zu machen, die Kamera, die an der Wand ist, muss ja gar nicht funktionieren. Die muss gar nicht angeschaltet sein, da muss keine dahinter sein, die kann sogar aus Plastik sein. Um zu funktionieren, um die Wirkung zu erzielen, dass wir uns beobachtet fühlen und dadurch unser Verhalten verändern.
Das ist ja die oder eine der Pointen Ihrer kulturwissenschaftlichen Betrachtung, dass Sie sagen, die Bilder der Überwachung sind so fest in unseren Köpfen verwurzelt, dass es gar keine Entsprechung mehr in der Realität braucht oder fast keine mehr. Nun haben Sie ja gleichzeitig noch eine Geschichte der Überwachung in dieser Studie dargeboten. Das heißt, Sie fangen eigentlich schon vor 300 Jahren an. Sie bringen einen historischen Rückblick und da wurde ja auch schon weniger natürlich mit Kameras, die gab es damals nicht, sondern mit Licht gearbeitet. Was waren denn da Ihre spannendsten Entdeckungen?
Es ist sehr interessant, Videoüberwachung nicht nur in der Gegenwart zu sehen, sondern zu schauen, wo sowas herkommt. Wobei ich jetzt vorausschicken möchte, dass es mir nicht darum geht zu sagen, okay, das hat vor 300 Jahren angefangen und es ist eine lineare Entwicklung bis heute hin. Wenn man sich frühere Beispiele von Polizeitechniken oder Techniken der Identifikation oder Techniken der Sicherung der Straße anschaut, gibt es viele Parallelen, die uns unsere heutige Situation besser erklären können. Also dafür habe ich diese Beispiele gebracht. Im Jahre 1667 hat der Ludwig XIV. In Paris, der absolute König, der auch der Sonnenkönig genannt wurde, beschlossen, die Straßenbeleuchtung zu vereinheitlichen, unter seine Regie zu stellen. Es gab eine Vereinheitlichung der Lampen und es gab eine Pflicht, diese Lampen aufzuhängen und so weiter. Und das war sozusagen der Anfang einer modernen Straßenbeleuchtung unter der Regie des Staates. Und im gleichen Jahr hat Ludwig XIV. Die Polizei gegründet. Also das, was wir heute unter moderner Polizei verstehen. Und die Bewohner von Paris haben damals den Zusammenhang sehr gut erkannt. Die haben nämlich erkannt, dass ihnen die Straße, die bisher ihnen gehört hat und die den Schutz der Dunkelheit geboten hat, durch diese Maßnahme weggenommen wird. Es ging nicht, was man heute denken würde, um eine Infrastrukturmaßnahme, um eine Maßnahme, die Straßen freundlich oder heller zu machen oder so, sondern schlicht und ergreifend darum, die Straßen unter die Kontrolle des Königs zu bringen. Der König hat ein Interesse daran. Und die Lampen waren auch überhaupt nicht leistungsfähig genug, um die Straßen wirklich hell zu machen, sondern es waren im Grunde einzelne Punkte in einem umgebenden Dunkel. Aber es war die symbolische Wirkung, die Ludwig XIV. Wichtig war, dass nämlich sein Symbol, die von ihm gestiftete Straßenlampe sozusagen über den Köpfen der Pariser hing. Und was haben die gemacht? Die haben die kaputt gemacht. Also bei jedem Aufstand, den es gab damals, war Laternenzerstörung ein ganz wichtiger Bestandteil. Und auch später bei der Französischen Revolution gab es ja den berühmten Spruch aux Laternes, also hängt sie an die Laterne. Und dann wurden die Repräsentanten des Staates und der Kirche nicht nur deswegen an Laternen aufgehängt, weil man da eben Leute aufhängen kann, da hat es auch andere Möglichkeiten für gegeben, sondern weil man das ganz klar als Symbol des Königs gesehen hat.
Also dieses Doppelgesicht von Schutz und Prävention und Abschreckung und gleichzeitig auch Herrschaftstechnik zieht sich durch. Sie haben dann für das 19. Jahrhundert diese sehr spannenden Beispiele mit den Polizeidokumentation, namentlich inzwischen sehr bekannt, Alphonse Bertillon, der Kriminelle fotografieren ließ und dessen Archiv dann mit der Zeit dazu verwendet werden sollte, im Voraus schon eine Art Typologie des Verbrechers einzurichten. Was war denn da Ihre spannendste Entdeckung?
Alphonse Bertillon haben wir die Verbrecherfotografie, nicht nur die Verbrecherfotografie, sondern die identifizierende Fotografie, wie wir sie heute alle kennen, zu verdanken. Und zwar die einmal von vorn und einmal im Profilfotografie, die wir alle kennen, zum Beispiel aus, nicht unbedingt aus eigener Erfahrung, hoffe ich, sondern aus Kriminalfilmen, dass man.
Fahndungsfotos funktionieren natürlich auch so, genau. Die Fahndungsplakate.
Genau, wie jedes Fahndungsfoto aussieht. Und was man an Bertillon sehr schön ablesen kann, ist das Problem der Informationsüberlast. Man kann sehen, wie, müsste genau sagen, dass jede Technologie, jede neue Technologie, für was für einen Zweck sie auch immer eingesetzt wird, auch Folgen hat, die man am Anfang noch nicht richtig absehen kann. Es war zum Beispiel bei der Fotografie der Fall, dass man zwar dazu übergegangen ist, dass die Polizei alle Verdächtigen fotografiert hat, aber später hat sie die nicht mehr wiedergefunden. Deswegen hat Bertillon gesagt, ich standardisiere das jetzt und ist später aber auch dazu übergegangen, gleichzeitig biometrische Maßnahmen einzuführen, das heißt Vermessung des Körpers. Bertillon hat angefangen, diese beiden Systeme einzuführen, nämlich einmal eine visuelle Überwachung durch die Fotografie und das andere mal eine, was wir heute unter Biometrie kennen, eine Vermessung des Körpers.
Und das zeigt aber auch, dass die Überwachungstechniken nie genügend Daten liefern. Also jede begonnene Überwachung endet damit, dass man nach weiteren Verfeinerungsschritten sucht, noch zusätzliche Daten braucht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen und bei Bertillon sehr, sehr schön auch ablesen, weil dem ist, auch dieses System ist ihm irgendwann über den Kopf gewachsen, aus allen möglichen Gründen, aus Gründen der Adressierung, also des Wiederauffindens von Daten, aber auch aus Gründen schlicht und ergreifend der Korrektheit der Eingabe in die Datenbanken. Das ist ein Problem, was wir heute auch haben. Man denkt immer, heute ist alles technisch und die Technik kommt immer jedes Mal zum selben Ergebnis. In Großbritannien sind Polizeidatenbanken, das haben die jüngste Untersuchungen ergeben, bis zu 30% der Einträge sind fehlerhaft. Das gab es damals bei Bertillon auch schon. Deswegen ist ihm dieses System auch irgendwann um die Ohren geflogen. Und was dann überlebt hat, ist der Fingerabdruck. Heute gibt es die DNA, die ja auch genetischer Fingerabdruck genannt wird, obwohl es im Grunde nur eine metaphorische Bezeichnung ist. Und jetzt, wo wir heute den DNA-Test haben, fangen Experten auf einmal an, den Fingerabdruck an sich zu bezweifeln. Den Wert des Fingerabdrucks ist nicht überhaupt gar nicht gesagt, dass jeder Mensch einen anderen Fingerabdruck hat. Das wurde nie bewiesen zum Beispiel.
Aber eigentlich stimmt ja Ihr Resultat eher zuversichtlich oder optimistisch. Sie zeigen, dass durch diesen Information Overload, diese übergroße Menge der Informationen, die Spuren eher verwischt werden. Das heißt, die Überwachung läuft sich eigentlich selbst zu Tode.
Da möchte ich vorwarnen. Also man muss es leider komplizierter ausführen. Ich möchte jetzt keine Entwarnung geben. Also das eine ist, dass ich oftmals die Meinung gehört habe, naja, wenn es so ist, dass Überwachung nur in unserem Kopf stattfindet, dann reicht es doch einfach, sie zu ignorieren und dann passiert nichts. Wenn es so ist, und das haben Studien auch ergeben, dass die Überwacher hinter den Monitoren ohnehin nichts sehen, ohnehin nicht organisatorisch gut genug ausgerüstet sind, um dann auf die Bilder hin zu reagieren. Sprich, wenn ohnehin nichts passiert, wenn ich vor der Kamera auf und ab tanze, dann sind Kameras nicht schlimm. Da warne ich davor, diese Haltung einzunehmen. Ich finde gerade, dass mein Ergebnis oder dass die Studien, die ich zitiere, das sage ja nicht nur ich, dass Videoüberwachung im Grunde genommen gar nichts bringt, was die Verhinderung von Verbrechen angeht. Also es ist statistisch bewiesen. Gerade das müsste uns extrem alarmieren, nämlich dass wir unglaublich viel Geld in diese Technik reinstecken, ohne dass es uns mehr Sicherheit gibt, das ist eine, und unsere Gesetze verändern, ohne dass es uns was bringt. Und wir investieren Geld in eine Technik, Geld, was am Ende woanders fehlt in der Kriminalprävention, und wir verändern unsere Gesetze und bauen unseren Rechtsstaat ab, unsere Freiheitsrechte ab, ohne dass uns das was bringt. Das muss uns extrem allieren, dass wir blindlings auf erfahrene Methoden setzen, die überhaupt nicht bewiesen sind.
Vielleicht nochmal einfach als Beispiel dafür, dass diese Kameras gar keine Wirkung haben und auch nicht dazu dienen, Verbrechen zu verhindern. Das ist ja ein sehr dramatisches Beispiel, das Sie bringen von diesem kleinen Jungen, diesem James Bulger, der entführt wurde von Teenagern in einem britischen Einkaufszentrum und dann grausam ermordet wurde. Oder es ist natürlich die Geschichte uns allen bekannt von Mohammed Atta, dem Attentäter, der eines der Flugzeuge an 9/11 geflogen ist und von dem wir dann noch ein schönes Foto von einer Überwachungskamera haben. Nur konnte erstens niemand sehen, was er im Schilde führte, und zweitens konnte es nicht verhindert werden. Also in beiden Fällen kann man sagen, ja, toll, dass die Kamera lief, aber wir haben einfach jetzt nur diese posthumen Bilder, die uns zeigen, dass da jemand war.
Dieser Bulger-Fall ist extrem wichtig in Großbritannien. Also Überwachungskameras, dieses Einkaufszentrum haben das aufgenommen, und deswegen haben wir die Bilder, wie dieser kleine Junge an der Hand von diesen anderen, von diesen Teenagern aus dem Einkaufszentrum geführt wird. Und weil wir diese Bilder haben, gab es danach in Großbritannien eine Riesendiskussion, dass man mehr Videoüberwachung braucht. Also es war damals sozusagen unmöglich, Videoüberwachung zu kritisieren, also in einer sehr aufgeheizten Stimmung. Man kann sich sozusagen nicht absurd genug vorstellen. Es gab 16 Überwachungskameras in diesem Einkaufszentrum, auch draußen. Außerhalb des Einkaufszentrums gab es noch weitere Überwachungskameras. Also dieses Bild, was wir heute haben von diesem kleinen Jungen, der entführt wird, sagt eigentlich, Überwachungskameras bringen nichts gegen Kinderentführung. Und trotzdem haben danach alle gesagt, wir brauchen mehr Videoüberwachung. Was? Wie bitte?
Könnte man zugespitzt sagen, dass das am Schluss nur dazu dient, dass man in den Medien entsprechende Bilder verbreiten kann? Wenn wir zum Beispiel dieses Bild von dem James Bulger sehen, da steht dann obendrauf noch der Name des Ladens, der heißt ausgerechnet Mother Care. Also das ist ja schon fast eine Ikone, die die Trauer und auch die Wut über ein solches Verbrechen dann ein Stück weit kanalisiert.
Also als Kulturwissenschaftler kann man sowas nur unterschreiben. Es ist in Kulturen, in Bildwissenschaften feste Überzeugung, dass wir uns von der magischen Funktion, wie es heißt, der Bilder nicht ganz befreit haben. Also, dass der Mensch Bilder macht, hat ja in seinen Anfängen damit zu tun, dass man gedacht hat, über das Bild kann man die Sache selbst beeinflussen. Deswegen werden früher Bilder hergestellt, da kommt die ganze Kunst her. Und da gibt es Reste in so einer rationalisierten technischen Gesellschaft, auch im technischen Bild. Und insofern stellen diese Bilder des entführten James Bulger im Grunde genommen einen Trost dar oder so eine Art Ersatzhandlung dafür, dass man sich den Glauben aufrechterhalten kann, okay, da wird er gerade entführt, jetzt können wir eingreifen, jetzt können wir auf die Stopptaste drücken, sozusagen, um den Videorekorder. So können wir es aufhalten und so begreifen wir es auch besser. Dieses Bild soll uns das Ganze verständlich machen, aber es können die Bilder alles nicht leisten. Deswegen wird da immer eine Lücke bleiben und ein Mangel und wir werden nach mehr Bildern verlangen.
Hingegen leisten die Bilder natürlich was ganz anderes. Sie führen dazu, dass wir uns vielleicht anders bewegen im öffentlichen Raum. Sie haben ja in Ihrem Buch diesen sehr eindrücklichen kulturwissenschaftlichen Rückblick, wo Sie sagen, es gab einmal eine Trennung von Blick und Auge. Das Entscheidende ist eben, solange Blick und Auge aneinander gekoppelt sind, ist der Blick auch etwas, was an eine Subjektivität, an eine Person gebunden ist. In dem Moment, wo der Blick vom Auge abgetrennt wird, der Blick quasi delegiert wird an eine Überwachungskamera, bekommt er etwas Unpersönliches. Und jeder, der diesem Blick ausgesetzt ist, der dieser Überwachungskamera ausgesetzt ist, weiß eigentlich nicht, wer ihm gerade zuschaut. Und in dem Moment kommt das Element der Scham, auch der Unsicherheit in mein Leben hinein. Ich weiß eigentlich nicht mehr, wer sieht mich jetzt gerade. Ich denke, das ist ein zentrales Element, auf das Sie hinweisen. Und das ist ja eigentlich auch eine sehr politische Funktion der Überwachungskamera neben dieser Bilderlieferung, dieser fortwährenden, diesem Bilderstrom, mit dem ja niemand tatsächlich etwas anfangen kann.
Man kann das sehr schön an zwei Gewährsleuten, die ich auch zitiere, ablesen, diese Entwicklung, nämlich an Georg Simmel einmal und an Jean-Paul Sartre. Um 1900 hat Georg Simmel, der Soziologe und Philosoph, noch beschrieben, dass der Blick von Auge zu Auge, also von einem zum anderen, die grundlegende soziale Erfahrung schlechthin ist. In Erfahrung der völligen Gleichheit auch, über alle Standesunterschiede hinweg. Keiner kann sozusagen diese Art von Beziehung von Auge in Auge irgendwie dominieren, weil, also indem man den anderen beobachtet, gibt man sich selbst preis. Also man nimmt was von ihm, man beobachtet ihn, muss aber auch was geben. Das ist eine völlige Symmetrie. Und später dann Sartre hat das dann aufgehoben, hat gesagt, nein, es gibt die Situation, dass wir uns angeschaut fühlen, ohne dass, also einen Blick auf uns spüren, ohne dass wir ein Auge dazu sehen. Und das beschreibt Sartre als existenziellen Horror. Das ist eine sehr berühmte Stelle in das Sein und das Nichts.
Jetzt gibt's ja gerade seitens der populären Aneignung dieser CCTV-Kultur auch wieder die spielerische Durchbrechung dieser Ängste und der Scham und all dieser Unsicherheiten, die durch die Kameras geschürt werden. Wir haben ganz zu Beginn mal kurz auf diesen Song hingewiesen, We Are the Stars of CCTV. Dieser Song handelt davon, dass man sich eigentlich vor den Kameras aufführt, als seien das vor diesen Überwachungskameras, als seien das Kameras, die eine Bühnensituation filmen, dass man sich eigentlich selber wieder erhebt über diese Situation. Und das sind ja quasi künstlerische Strategien, Praktiken, um das zu unterlaufen, um da auch die Macht dieser Kameras zu brechen. Wie wirksam ist das? Ist das nur so eine Art, ja, Reaktion, ein bisschen hilflos, vielleicht ein bisschen lustig oder ist da noch mehr dahinter?
Ja, es ist tatsächlich zu beobachten, dass die Videoüberwachung eine Wirkung hat, nämlich genau das Verhalten hervorzurufen, das sie verhindern will, nämlich sozusagen anormales Verhalten. Dass Leute extra Verbrechen begehen, um von der Kamera gesehen zu werden. Man kann das den Terroristen unterstellen, dass der Terrorismus immer das ist, was gesehen werden will, was nicht nur durch die Tat selber, durch die Bombe selber, sondern auch durch die mediale Verbreitung des Schreckens seine eigentliche Wirkung ist, entfaltet.
Dafür war ja 9/11 das plakativste und größte Beispiel bisher.
Ja, genau. Also da kann man, ich will jetzt natürlich auf gar keinen Fall künstlerische Aktivitäten mit Terroristen vergleichen, aber man kann da auch sehen, dass es in dem Fall sozusagen die Überwachung und das Gesehenwerden das begünstigt, was es eigentlich verhindern will.
Was ist denn der Vorteil einer kulturwissenschaftlichen Herangehensweise an diese doch politisch, emotional, in jeder Hinsicht sehr aufgeladene Diskussion um die Überwachungstechniken?
Kulturwissenschaft ist erstmal eine Idee, sehr breit, sehr interdisziplinär an Phänomene heranzugehen, zu versuchen, die von möglichst vielen Seiten zu beobachten, aber gleichzeitig immer einen Fokus zu haben dabei, in diesem Herangehen an die vielen einzelnen Elemente, die Überwachung ausmachen. Und aber eben immer im Blick zu behalten, was hat das für Folgen für unser Selbstverständnis als Menschen, für unser Selbstverständnis, wie wir kulturell miteinander umgehen, für unser Selbstverständnis, für die Zeichen, mit denen wir umgehen. Wie lesen wir diese Bilder zum Beispiel? Bilder sind ja nicht irgendwie ein Gegenstand wie ein Glas oder einen Tisch oder so, sondern, also die wir einfach nur benutzen können, sondern Bilder sind erstmal was in uns Emotionen und Gefühle auslöst. Und Überwachungsbilder, sie sind dazu da, um was zu tun, es sind instrumentelle Bilder, natürlich sind es auch Werkzeuge, aber gleichzeitig können wir in diesen affektiven Rest, diesen Rest des Gefühls, der Emotionen und des Glaubens und des Mythos nicht ganz austreiben. Und ich habe immer versucht, diese Bilder in dieser Spannung zwischen Instrument und Emotion zu beschreiben. Und da löst man viele Fragen, die sich in einer rein juristischen, in einer rein politikwissenschaftlichen oder in einer rein soziologischen Perspektive nicht klären lassen. Das Spezifische, dass es sich nämlich um ein Verhältnis handelt, der Blicke, der Asymmetrisierung der Blicke, also des Angesehenwerdens und Zurückblickens, und dass es sich um die Produktion von Bildern handelt, das kriegen sie nicht in den Griff, weil ihnen einfach die Begriffe fehlen dafür. Diese ästhetische Benutzung der Bilder, der Überwachung in der Popkultur, die kriegen diese anderen Disziplinen nicht in den Griff. Also ein Verständnis dessen, wie Videoüberwachung funktioniert und was es ist, kann nicht vollständig sein, solange man sich nicht anschaut, wie diese Bilder in einem kulturellen Zusammenhang gebraucht werden.
Soweit der Kulturwissenschaftler Dietmar Kammerer, Autor der Studie Bilder der Überwachung, zu seiner kulturwissenschaftlichen Analyse des Phänomens dieser Überwachungsbilder. Dietmar Kammerers Zugang zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass er für einen zwar wachsamen und politisch aufmerksamen, aber auch gelassenen Umgang mit den dauerpräsenten Kameras plädiert. Auch die eingangs vorgestellte Künstlergruppe Beatnik, die Überwachungskameras hackt, verfolgt zwar aufklärerische und nicht zuletzt auch kritische Ziele, sie sieht aber in den Bildern, die diese Kameras liefern, vor allem wunderbares künstlerisches Material. Hören wir abschließend Carmen Weißkopf aus der Gruppe Beatnik.
Für uns ist aber mehr als die Kritik daran, dass es das System gibt, als Künstler ist es wichtig, das System in einem gewissen Sinn zu akzeptieren und damit künstlerisch umzugehen. Ich glaube, das war unser Hauptinteresse. Nicht zu sagen, diese Kameras sind schlecht oder nicht die Kameras oder die Systeme primär zu bewerten, sondern einfach mal zu sagen, sie sind hier und was können wir jetzt damit anfangen? Lässt sich das nutzen, um eine neue Sicht auf die Stadt zu gewinnen? Lässt sich das nutzen, um, was weiß ich, Spielfilme zu drehen, ohne dass man eine eigene Kamera braucht, weil es ja schon so viele gibt in der Stadt, man kann ja da einfach die nehmen und mit aufnehmen. Also so, das hat uns interessiert, dieser Umgang, also so ein spielerischer Umgang, auch ein freudiger Umgang in einem gewissen Sinn. Die Kritik, die ist auch wichtig und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil auch der Politik, da Regeln zu finden oder einen Umgang zu finden. Aber ich glaube, für Künstler ist es einfach auch spannend, dieses System wirklich als eine Spielwiese zu sehen und einfach da mal rauszukitzeln, was da für Erfahrungen möglich sind.
Der kreative Umgang mit den CCTVs scheint also angesagt. Wie hieß es doch gleich im Song Stars of CCTV von der britischen Band Heartfly? Wir machen Filme auf der Straße und die Kameras richten sich auf die Hauptattraktion, mich selber. Man darf die Überwachungskameras und ihre Bilder nicht unterschätzen. Ein subversiv spielerischer Umgang, wie ihn manche Kunstschaffende neuerdings vorführen, ist dabei sicher nicht die schlechteste Strategie, denn sie demonstriert Funktionsweisen und rückt damit die CCTVs, die uns oft genug versteckt filmen, für einmal ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit.
Sie hörten eine Sendung von Barbara Basting mit der Künstlergruppe Beatnik und dem Kulturwissenschaftler Dietmar Kammerer. Die zitierte Studie Bilder der Überwachung von Dietmar Kammerer ist im Suhrkamp Verlag Wissenschaft erschienen. Die Künstlergruppe Beatnik hat die Homepage www.beatnik.org.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.